verdade que lhe dura, a karşı, akka karşı.
Diese Anwendungen wurden auch in Haftanstalt Samojlar gemacht. Der Hauptpolitik im Gefängnis Samojlar ist die psychologische Unterdrückung und Folter. Die Verantwortlichen gaben Bescheid, dass wenn die Häftlinge die Einheitskleidungen anziehen würden, gäbe es keine Probleme. Aber die Wahrheit ist anders. Obwohl einige Häftlinge im Gefängnis Einheitskleidungen seit 5 Monaten tragen, haben sich die Probleme für diese auch nicht gelöst. Ihnen wurde wöchentliche Besuche für 9 Minuten erlaubt, aber unter höchst erschwerlichen Bedingungen. Die Häftlinge dürfen nur durch das Telefon mit ihren Angehörigen sprechen. Das 4-schichtige Glas, die nicht ganz durchsichtig ist, erschwert, dass man sich sehen kann. Es werden manchmal die Besuche verboten, abgebrochen. Die Häftlinge, die den Besuch bekommen, bedroht und geprügelt. Mit der Begründung, sie würden Informationen in Bezug auf die Gefängnisbedingungen geben. Die Anwaltsbesuche dürfen alle 15 Tage stattfinden. Und das auch unter schwierigen Bedingungen. Nachdem einige Häftlinge die Einheitskleider anzogen, dürften sie auch an die Hofgänge, zwar nur 3 Stunden in der Woche, das heißt an 4 Tagen je 45 Minuten. Für Häftlinge, die beinahe seit 1,5 Jahren kein Tageslicht sahen, sind diese 45 Minuten am Tag sehr wenig. Diejenigen, die die Einheitskleidungen immer noch ablehnen, können nicht einmal von diesen wenigen Rechten Gebrauch machen. Sie dürfen Besuche von Anwälten, Angehörigen nicht bekommen. Sie haben kein Hofgänge. Sie dürfen auch bei religiösen oder nationalen Feiertagen keine Besuche bekommen. Die politischen Gefangenen, die keine Einheitskleidung tragen, haben seit 2 Jahren keine Besuche von Anwälten oder Angehörigen bekommen. Sie können nicht einmal durch den Notar sich einen Anwalt nehmen. Somit nimmt man ihnen auch das Recht auf Verteidigung weg. Bei denjenigen, die keine Einheitskleidung tragen, weigert sich das Gericht, sie ins Gerichtssaal zu lassen. Die Verhandlungen gegen sie wird in Abwesenheit geführt. In dem Strafanstalt Samojlar wird seit langem keine Kleidungsstücke von Angehörigen angenommen. Die der Gefängnisleitung abgegebenen Kleidungsstücke werden nicht den Gefangenen gegeben. Die Gefangenen haben sehr wenige Kleidungsstücke zum Anziehen. Die vorhandenen Kleidungsstücke sind in einem sehr schlechten Zustand. Außerdem werden die Gefangenen monatelang nicht zum Bad gebracht. Um ihre Wäsche zu waschen und um abzuwaschen, haben sie manchmal kein kaltes Wasser, geschweige heißes Wasser. In dem Strafanstalt Samojlar sind die Gefangenen ohne Unterschied, ob sie Einheitskleider tragen oder nicht, seit mehr als 1 Jahr ohne Schuhe. Mit einer Scheinbegründung wurden die Schuhe der Gefangenen beschlagnahmt und nicht mehr zurückgegeben. Die Gefangenen tragen seither bei Hin- und Rückfahrt zur Gerichtsverhandlung im Gefängnis selber dünne Hausschuhe aus Plastik. Diese Situation, die andauert, verursachte Krankheiten wie Rheuma, Erkältungen, Grippen und so weiter. Diese Anwendung gibt es in keinem Gefängnis dieser Erde. In dem Strafanstalt sind im Augenblick 120 Gefangene in 4-2 Metern Zellen untergebracht. Das WC ist auch in diesem Raum. Die übrigen Gefangenen bleiben zu 6 Personen in Räumen, die für 3 gebaut sind. So verbringen sie ihre 24 Stunden, ohne genügend Luft zu bekommen. Bei der Eröffnung des Gefängnisses vorhandene Fenster wurden später aus Sicherheitsgründen auf 20-30 verkleinert. Die Häftlinge haben mit verschiedenen Krankheiten zu kämpfen, unter anderem Tuberkulose. Die Krankenhausbesuche werden nur bei sehr schweren Fällen erlaubt und die Einlieferungen werden trotz Ärzte-Reports nicht rechtzeitig gemacht. Erst wenn der Kranke am Rande des Todes ist, werden die Einlieferungen ins Spital gemacht. Die Krankheiten werden nicht rechtzeitig entdeckt und auch nicht die Eingriffe gegen diese Krankheiten. Hüseyin Aydın, der im Fall gegen Tekoşin angeklagt war, starb infolge einer späten Feststellung nicht rechtzeitigen Behandlung. Die für die Behandlung notwendigen Medikamente sind sehr teuer. Die Medikamente, die durch den Gefängnisverwaltung gegeben werden, sind sehr begrenzt. Trotz Ärzteberichte und Entscheidungen von juristischen Abteilung müssen viele Gefangene in Zellen bleiben. Genauso sind immer noch 6 Häftlinge in Zellen, die für 3 gebaut sind. Als ob all dies nicht reicht, werden Besuche von Angehörigen verboten mit der Begründung, die Gefangenen hielten sich nicht an die disziplinarische Ordnung. Heute haben viele Gefangene Besuchsverbot. Bald wird niemand mehr Besuche bekommen können. Obwohl sehr viele Gefangene ihre Zeit abgesessen haben, werden sie nicht entlassen, weil sie willkürliche Disziplinarstrafen haben. Früher versuchten sie mit massiven Folter die Gefangenen zur Ergebenheit zu zwingen. Heute werden sie dazu noch mit Disziplinarstrafen bedroht. Zuletzt wurden die Gefangenen zusammengeschlagen, weil sie Parolen ausriefen. In dieser Gerichtsverhandlung wurden einige von diesen Gefangenen zu Tode verurteilt. In der türkischen Verfassung steht, dass der Person bei einer Anschuldigung oder Anklage das Recht auf Verteidigung hat, um die Menschen vor dem Gesetz gleich sein. Allerdings ist das eine Phrase. Nirgendwo wurden die Gesetze so oft außer Kraft erklärt wie in der Türkei. Nirgendwo wurden die Gesetze so oft verändert und nirgends stieg die Zahl der Gesetze so hoch wie in der Türkei. Der 12. September-Regime hat bei der Durchführung seiner Verordnungen und willkürlichen Praktiken das Verteidigungsrecht der politischen Gefangenen weggenommen. Das Regime hat öfters seine eigenen Gesetze, Verordnungen außer Acht gelassen. Sie wollten, dass die politischen Gefangenen vor Kriegsgerichten Bereuung zeigt, sich nicht verteidigen kann. Kurz gesagt, bei der Befragung und Verteidigungsmechanismen funktioniert nur die Befragung. Die Befragung besteht aus Beschuldigungen. Aus diesem Grund wird jeder für schuldig erklärt. Die Junta konnte nicht seit 6 Jahren trotz Unterdrückung und Folter Tausende von Menschen dazu bringen, dass sie sich ergaben. Die politischen Gefangenen versuchten, sowohl psychologisch als auch physisch diesen Krieg zu gewinnen. Hıdır Aslan, der im Oktober 1984 hingerichtet worden ist, beschrieb das an seinem Vater so: Ich habe meine Gitter geputzt. Sie glänzen. Sie sehen aus, als seien es Schmuckgegenstände in einer Wohnung.
Yeah. Du hast jetzt über die Situation in den türkischen Gefängnissen geredet und über den Widerstand der politischen Häftlinge dagegen. Ich frage mich, woher nehmen die Leute die Kraft, diese Situation überhaupt durchzustehen?
Ich glaube, dass diese Menschen der festen Überzeugung sind, dass sie das Recht haben, würdevoll zu leben, zwar als Menschen, egal ob sie in den Gefängnissen sind oder draußen sind. Und was gäbe es Würdevolleres, als gegen den Faschismus kämpfen?
Wie wird der Widerstand von den politischen Häftlingen in den Gefängnissen von außen unterstützt?
Die Angehörigen der Gefangenen mussten auch hin und wieder Prügel hinnehmen, weil sie protestierten, als sie sahen, wie man gegen die Gefangenen vorging. Ich kann sagen, dass die Angehörigen der Gefangenen die Ersten waren, die sich in der Türkei auf minimalen Ebene organisierten. Das heißt, sie gingen gemeinsam zu den Parteibüros, gingen zu den Pressehäusern, gaben Pressekonferenzen, dass es Folter in der Türkei gibt, dass ihre Söhne, Töchter, Frauen, Männer gefoltert werden, umgebracht werden, dass man sie unterdrückt und dass ein Terror gegen ihre Angehörigen gemacht wird in den Gefängnissen. Um auf deine erste Frage zurückzukommen, ist es so, dass der Widerstand in den Gefängnissen in der Türkei die Kollegen draußen auch sehr viel unterstützt, sehr viel Moral gibt und dass die Genossen in den Gefängnissen ihren Widerstand als ein Teil der Kampf gegen den Faschismus sehen.
Mhm. Haben die Mütter in diesem, also in der Organisation des Widerstands außerhalb der Gefängnisse eine besondere Rolle gespielt?
Ja, sie haben zum Teil bei den Hungerstreiks mitgemacht. Die Mütter waren es, die sich von draußen her ihre Söhne, ihre Töchter unterstützten, das auch ihnen mitteilten, stundenlang, tagelang vor den Gefängnistoren waren, warteten, bis sie endlich ihre Söhne und Töchter zu Gesicht bekamen. Und sie waren auch diejenigen, die man immer herumschob, die man zusammenschlug und geprügelt hat.
Mhm.
So war zum Beispiel ein Fall vor dem Tor des Gefängnisses Diyarbakır bekannt. Und genauso wurden einige Mütter vor den Toren von Mamak und in dem Mamak-Gefängnis selber geschlagen.
Statt der Generalamnestie wurde in der Türkei ja ein Haftminderungsgesetz erlassen. Inwiefern ist dieses Gesetz zum Zug gekommen?
Durch die Haftminderungsgesetz sind einige politische Gefangene entlassen worden, aber in Wirklichkeit sieht es so aus, dass sehr viele Gefangene, die dadurch freigelassen werden sollten, heute immer noch in den Gefängnissen sitzen und zwar total ungesetzlich. Obwohl sie ihre Strafe abgesetzt haben, werden sie durch die sogenannten Disziplinarstrafen immer noch nicht entlassen. Und die Haftminderung wird durch die willkürliche Anwendung der Disziplinarstrafen kommt dann nicht mehr zum Zuge.
Das war eine Sendung zur Lage und zum Widerstand in den türkischen und kurdischen Gefängnissen.
¿Qué estás haciendo?
Estoy escuchando Radio Lora.
¿Radio Lora?
Una radio feminista.
Radio Lora, 97.5 MHz.
Thank you. I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay?
Che usano i bambini come scudi umani per regalare la cittadinanza a tutti, perché la cittadinanza italiana non si regala!
He threatened me at one point and said, you know, Boris, I don't want to hurt you, but with a missile it would only take a minute or something like that, you know.
Si no quieres ser como ellos, escucha Radio Lora.
Antiimperialista, antiimposición, antisexista y no comercial en el 97.5 y radiolora.c.